So schildert der Zeuge Oppenheimer sein fürchterliches und ekelerregendes Erlebnis.
Die SS war abmarschiert. Das wussten wir mit fast allen Häftlingen. Wir haben wie Tote geschlafen. Da ist einer von draußen reingestürzt und hat gerufen, rasch, rasch, eilt euch, die SS kommt zurück. Und vor lauter Aufregung, vor lauter Erregung habe ich keine Schmerzen mehr gehabt und ich habe die beiden Freunde, wir sind alle aufgesprungen und ich habe die zwei Freunde, die neben mir waren, die habe ich mit rübergezogen. Gegenüber war die Latrine und wir haben uns dort in der Latrine versteckt. Aber die drei Baracken, die gerade uns gegenüber lagen, die sind in Brand gesteckt worden und die SS-Soldaten, die haben sich davor postiert mit Maschinengewehren. Und alles, was rausgelaufen ist, das ist abgeschossen worden. Und die, die nicht rausgelaufen sind, die sind natürlich lebend verbrannt. Wir haben uns, meine Freunde und ich, wir haben Angst gehabt, es kommt doch die SS, steckt auch die Latrine in Brand oder kommt rein. Und die sehen uns und da sind wir, über das Brett sind wir in den... sind wir da runtergesprungen. Und ich glaube, das war das Schlimmste von der ganzen KZ-Zeit. Da sinkt man so ganz langsam ab und man weiß nicht, wo, wie tief geht es, wo bleibt man stehen. Und wie dann, von ungefähr so tief in dem Kotstand, habe ich festen Boden unter den Füßen gespürt. Und der Geruch von diesem, von der verbrannten Wolle, von dem Knistern vom Holz, von den Angeschossenen und nicht Toten, die aus Baracken gelaufen sind. Ich glaube, das war das Schlimmste, was ich jemals im KZ erlebt habe.
Heute noch in Freiheit lebende Diener Himmlers und Eichmanns geistern uns durch ihre bloße Existenz schon anklagend durch den Gerichtssaal.
Sie waren in Birkenau im Lager C? Ja. Wie viele Frauen waren in jedem Block? 1000 Frauen. Einmal wöchentlich fand der berüchtigte Dr. Mengele-Appell statt. Das Gerücht, dass Dr. Mengele da sei, genügte, um im ganzen Lager Furcht und Schrecken zu verbreiten. Wir mussten uns ausziehen und nackt herumstehen. Wir färbten uns die Wangen, um möglichst gesund auszusehen, denn die Schwachen und Mageren und Blassen schickte Dr. Mengele in die Gaskammern.
Joel Brandt, der in Ungarn mit Eichmann hatte verhandeln müssen, schildert sein Zusammentreffen mit dem Angeklagten.
Zwischen Vorzimmer und Zimmer in der Türöffnung stand ein Tisch. Ich kam bis vor den Tisch. Eichmann stand davor, spreizbeinig, die Hände in den Hüften gestemmt und schrie: Sie wissen, wer ich bin? Ich, aber die Aktion. Also er sagte dann, in Europa, in Polen, in Tschechoslowakei, in Österreich durchgeführt, jetzt täte Ungarn an die Reihe kommen. Er hätte mich rufen lassen, um mir ein Geschäft vorzuschlagen. Er war bereit, mir 1 Million Juden zu verkaufen. Warte, für Blut! Blut für Bälle, 10.000 Lastkraftwagen, 100 Juden, ein Lastkraftwagen, da kommen sie noch billig davon. Das war sein Stimmfall damals. Was wollen Sie gerettet haben? Gebärfähige Frauen, erzeugungsfähige Männer. Mehr als 1 Million kann er mir nicht geben, vielleicht später einmal.
Und so stellt der Angeklagte später im Kreuzverhör denselben Vorgang dar.
Eines Tages kam Joel Brandt zu mir. Ich hatte inzwischen die Zahl von 100.000 oder 200.000, die mir zu Eruierungszwecken dienen sollten, einfach auf 1 Million festgesetzt, weil ich die die aus psychologischen Gründen, möchte ich mal sagen, meine Vorgesetzten hier ansprechen konnte, ohne dass ich Gefahr lief, gleich aus dem Zimmer hinaus befördert zu werden. Denn hätte ich dort etwa mit Mitgefühl oder Mitleid operiert oder hätte ich mit 5.000 operiert oder 10.000, Müller hätte mich nicht angehört, hätte mich gar nicht erst angehört. Aber diese Sache mit 1 Million, das war neu. Das war zu groß, um dass es selbst Müller von sich aus hätte ablehnen können. Und das Ergebnis war, ich habe es fast selbst nicht glauben können, es wurde genehmigt. Dann hatte das seinen Grund darin, dass ich Brandt alles nur Denkbare um jene Zeit tat und erleichterte, weil alles, was ich zur Erleichterung machen konnte, diente ja der Kreditierung, möchte ich sagen, meines Wollens.
Jetzt will er nicht mehr als der treue Gefolgsmann seines Führers sein. Jetzt gibt er sich als kleiner Befehlsempfänger aus. Den Anteil seiner Schuld leugnet er beharrlich. Listig, oft recht geschickt, sucht er nach Ausreden. Seine Sprache verrät noch immer den Mann, der durch Nationalsozialisten Karriere gemacht hat. So antwortet Eichmann auf eine Frage seines Verteidigers.
Sie sind einer Partei beigetreten, die die Judenverfolgung auf ihr Programm geschrieben hatte. Können Sie eine kurze Erklärung geben, warum Sie dieser Partei beigetreten waren und was Sie zu der Judenfrage zu sagen haben?
Als ich Anfang 1932, als der Höhepunkt des Parteikampfes festzustellen war, in die NSDAP eintrat, da war um jene Zeit das Programm der Judenbekämpfung in ein Stadium der sekundären Linie abgerutscht gewesen, denn mit dem Kampf gegen die Juden konnte die Partei nie an die Macht kommen. Der Hebel um jene Zeit war angesetzt gewesen und galt dem Kampf gegen das herrschende System, das System als Verstrecker des Diktates von Versailles. Hitler wurde Regierungschef und über das Ermächtigungsgesetz und den alsbald folgenden Tod Hindenburgs wurde er zum unumschränkten Herrscher in Deutschland. Dies nicht zuletzt durch die eminente Unterstützung der deutschen Schwerindustrie, des deutschen Großhandels und der deutschen Großbanken. Dass die damalige Staatsführung nach den ersten schnellen Siegen in dem Deutschen Reich aufgezwungenen Kriege im Überschwang dieser Siege in Überheblichkeit einer vermeintlichen Unbezwingbarkeit verfiel und im Gefolge dieser Einstellung dann zu törichten, sinnlosen und hemmungslosen Maßnahmen schritt, eine Tragik, die niemand vorausahnen konnte, auch ich nicht, denn dazu war mein Dienstgrad zu klein und meine Dienststellung zu gering. Dies ist meine Antwort auf Ihre Frage. Abschließend verbleibt mir in Beantwortung dieser Frage die Feststellung und das Bekenntnis. Ich bedauere und verurteile die von der damaligen deutschen Staatsführung angeordnete Vernichtungstätigkeit gegen die Juden. Ich selbst aber vermochte auch nicht über meinen eigenen Schatten zu springen. Ich war lediglich ein Werkzeug in der Hand stärkerer Mächte und stärkerer Kräfte und eines unerfindlichen Schicksals.
Über die Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942, in der Vertreter verschiedener SS- und SD-Dienststellen, wie Heydrich sich auszudrücken beliebte, endlich Klarheit in grundsätzlichen Fragen der Endlösung schaffen wollten, meditiert Eichmann jetzt.
Und hier fand ich für mich die Beruhigung im Denken daran, dass ich trotz meines relativ kleinen Dienstgrades als Oberstleutnant und vor dem noch geringerer gradmäßiger Natur bestrebt gewesen bin, von mir aus Ausschau zu halten nach Lösungsmöglichkeiten, nach glimpflichen Lösungsmöglichkeiten für beide Teile tragbar, aber nie kommend zu einer solchen blutigen Gewaltlösung. Nachdem ich dergestalt dieses mein Wollen gewissermaßen mir selbst offenbaren konnte, am Ergebnis der Wannsee-Konferenz, in dem Augenblick hatte ich eine Art pilatusche Zufriedenheit in mir verspürt, denn ich fühlte mich bar jeder Schuld. Hier auf der Wannsee-Konferenz sprachen nun die Prominenz des damaligen Reiches, es befahlen die Päpste, ich hatte zu gehorchen. Und daran dachte ich in all den kommenden Jahren.
Nun will er nicht mehr gewesen sein als ein simpler Spediteur, als ein Fahrdienstleiter, wenn auch des Todes.
Ich weiß, dass es unglaubwürdig erschienen ist. Aber die Dokumente beweisen es ja, dass ich selbst mit der Fahrplanbestellung oder Gestellung nur am Rande beteiligt gewesen war, nachdem die hohen Vorgesetzten Winkelmann und Fesemeyer diese Sache in Ungarn persönlich regelten. Und so hatte ich eigentlich für diese spezielle Aufgabe nicht mehr zu tun gehabt. Es ist dies ohne weiteres, ich weiß, es ist unglaublich oder wenig glaubwürdig, aber es ist aus den Akten, ist es nun einmal festzustellen, dass ich recht habe.
Der Ankläger und die Richter lassen den Angeklagten ruhig ausreden, aber sie wahren energisch ihre Rechte bei der Wahrheitsfindung.
Wie oft waren Sie in Auschwitz? Wie viele Male waren Sie in Auschwitz?
Ich habe mich bemüht, dass...
Wie viele Male waren Sie in Auschwitz?
Und bin auf etwa viermal, vielleicht fünfmal gekommen.
Und Sie sprachen mit Höss?
Und ich sprach mit Höss, jawohl.
Woher ist noch aber Budapest?
Er war bei Ihnen in Budapest.
Er war auch in Budapest.
Um
die Aufnahmemöglichkeiten von Auschwitz für die Juden Ungarns festzustellen, nicht wahr?
Höss verhandelte in Ungarn in erster Linie nicht mit mir, sondern mit Winkelmann
und
Fesemeyer.
Worüber sprach er mit Ihnen?
Das wird sich ebenfalls um diese Sache gedreht haben. Das möchte ich gar nicht
bezweifeln.
Dann sagen Sie es. Warum winden Sie sich rundherum? Sagen Sie es heraus.
Ich winde mich nicht rumherum, sondern ich war in Ungarn auch kein Befehlsgeber, sondern nur ein Befehlsempfänger. Er musste sich in erster Linie an den Befehlsgeber wenden und dann erst zum Befehlsempfänger kommen.
Und Höss beklagte sich wohl, dass er in Auschwitz keinen Platz habe für all die Deportierten, die man aus Ungarn senden wolle, nicht wahr?
Das ist möglich, das bestreite ich gar nicht, aber es ist nicht meine Zuständigkeit und nicht meine
Aufgabe.
Aber mit Ihnen diskutierte er über die Möglichkeit in Auschwitz, über die Plätze überhaupt.
Sie
wollten mehr Züge und er wollte weniger aufnehmen. Diese Diskussion war also mit Ihnen und mit niemandem anderen.
Weder wollte ich mehr Züge geben und er weniger aufnehmen, sondern er hat sicherlich diskutiert darüber, aber ich war ja nicht befugt gewesen, über das Tempo und über die Zahl zu entscheiden. Da hatten meine Vorgesetzten zu entscheiden, nicht aber ich. Die Akten beweisen es.
Warum sprach er also mit Ihnen in Budapest? Was kam er, um mit Ihnen Kaffee zu trinken?
Sicherlich nicht. Ich gehörte ja mit dazu, die er anzulaufen hatte. Das ist ganz klar, denn ich konnte ihm über die Teilangelegenheiten sicher eine erschöpfendere Auskunft geben, als dies meine Befehlsgeber konnten.
Wir sprachen von Weisungen über Transporte nach Auschwitz, aber Sie selbst sagten doch, dass es auch Weisungen für andere Transporte gab, nicht wahr?
Jawohl, es gab die Weisungen für alle Zielstationen.
Jawohl.
Ken Hajohora Otle.
Mir genügt jawohl. Zu den Einzelheiten werde ich noch kommen. Das waren Transporte, die nicht für Auschwitz bestimmt waren, sondern direkt für die Vernichtungslager. Stimmt das?
Das will ich gar nicht bestreiten, denn ich habe es ja auch nicht befohlen.
Und daher, als Sie mit Ihrer eigenen Unterschrift Richtlinien herausgaben, das ist TAF 1399, zur Deportierung von Juden nach Izbica bei Lublin, scheinen hier weder die Berichterstattungspflicht an Oranienburg noch die Berichterstattungspflicht nach dem Konzentrationslager Auschwitz auf, sondern einzig und allein war Bericht zu erstatten an Lublin und an Krakau. Denn diese waren doch direkt zur Vernichtung bestimmt.
Der Inhalt stimmt, dieses Schnellbriefes. Es war dafür zuständig, der Staatsminister für das Sicherheitswesen
war zuständig. Ich frage Sie, ob diese Juden für die Vernichtungslager bestimmt waren. Ja oder nein?
Das ist möglich.
Eleni Shoel, Mimus.
Das will ich gar nicht bestreiten.
Das wollen Sie nicht bestreiten, also sagen Sie ja.
Es wurde so befohlen.
Probst Grüber stößt bis zum Kern der Ursache all dessen vor, was das Verfahren gegen Eichmann zur Sprache gebracht hat.
Ich habe von dem Mangel an Zivilcourage gesprochen in Verbindung mit dem hohen Offizier, der seinen Adjutanten zu mir schickte und mich bat, ich möchte intervenieren. Ich kann nur sagen, man kann keine globalen Urteile fällen. Wenn gerade bei dem höheren Offizierkorps mir gewesen wäre, was von dem, was ich Zivilcourage nenne, dann wäre manches anders geworden. Ich habe mit den Männern des Widerstandes von Anfang an zusammengearbeitet und weiß, wie der Kreis klein war, wie aber auch immer wieder irgendwelche Bedenken kamen vor dem letzten Schritt. Es genügt nicht, dass man jetzt allgemeine Schuldbekenntnisse ablegt, sondern man muss konkret seine Schuld bekennen. Es muss der Politiker sagen, ich habe das Ermächtigungsgesetz gebilligt und bin schuldig geworden. Es muss der Theologe sagen, ich habe hier die Dämonie nicht erkannt und bin schuldig geworden. Es müssen nicht anonyme und allgemeine Schuldbekenntnisse in Deutschland abgelegt werden, sondern konkrete.
In seinem Schlussplädoyer schildert der Ankläger Eichmanns wahre Rolle bei der Judenverfolgung.
Kalt und unerbittlich war Adolf Eichmann auch seinen eigenen Volksgenossen gegenüber. Und Dr. Grüber sah, als er mit ihm sprach, einen unergründlichen Abgrund vor sich. Und mündlichen Beweise, die hier eingereicht oder vorgetragen wurden, zeigen den Angeklagten als eine Zentralsäule in dem Bauwerk der Vernichtungsmaschine gegen das jüdische Volk. Vielleicht versuchte er aus diesem Grunde, so viel zu reden, über jedes ein bisschen zu sagen, eine Ausrede zu jeder Frage zu finden. Selbst wenn diese Ausrede dumm war und gerade das widerlegte, was er eine Minute vorher gesagt hatte. Er versuchte, auf keine Frage eine Antwort schuldig zu bleiben. Denn alles spricht gegen ihn. Sowohl die Beweisführung der Staatsanwaltschaft wie auch die von der Verteidigung eingereichten Beweismittel.
Währenddessen macht sich Eichmann unablässig Notizen, so als könne er durch Schreiben sein Leben retten.
Der furchtbare Schrecken senkte sich herab auf das verteidigungslose Volk der Juden. Es ist dahin gestorben. Diese Menschen können nie wieder zum Leben erweckt werden. Und um ihr Leiden und ihren Tod zu beweinen, muss ein neuer Sänger des Leids erstehen, um ihre Geschichte zu schreiben. Diesen Teil des jüdischen Volkes, der vernichtet wurde. Aber es muss Gerechtigkeit geben, Gerechtigkeit und gerechte Bestrafung dieser Verbrechen. Und ich bin stolz darüber, dass Tage ins Land gezogen sind, in denen ein Bürger Israels hier die Sprache des Rechts und der Gerechtigkeit sprechen kann gegenüber einem durch und durch bösen Menschen, einem Verbrecher, der verhaftet wurde. Und dass man das hier in diesem Land darf. Man spricht nicht mehr diesem bösen Menschen gegenüber voll Angst. Man fleht ihn nicht mehr an um Gnade. Man braucht ihn nicht zu bestechen. Man braucht nicht ihn zu fürchten. Man braucht ihn nicht zu fliehen. Man braucht nicht von Land zu Land zu flüchten voll Lebensangst. Hier herrschen Recht und Gerechtigkeit. Und ebenso wie die Juden nach Judäa und Jerusalem zurückgekehrt sind, ist praktisch dasselbe wie dieser Geist, der hier herrscht, wie der Prophet gesagt hat, das Blut muss über ihn kommen. Und so bitte ich euch noch einmal, ihr Richter Israels, sprecht ein gerechtes und ein wahrhaftiges Urteil.
Weil Recht und Gerechtigkeit herrschen, weil ruhig und sachlich geurteilt werden soll, hindert niemand Dr. Servatius daran, in seinem Schlussplädoyer zu sagen:
Herr Präsident, meine Herren Richter, es stehen sich in diesem Verfahren zwei Welten gegenüber, die Welt der Leidenden und die Welt der Herrschenden. Die Opfer und der Apparat des Diktators. Es gibt ein Oben und ein Unten. Es ist die Welt der Cäsaren, die kennt keine Tränen. Sie wird zeigen, dass die Einschaltung des Angeklagten in die Judenverfolgung die notwendige und für den Angeklagten unabwendbare Folge des politischen Wollens der Staatsführung war.
Der Anwalt Eichmanns verlangt Verzeihen.
Der Sinn und Zweck dieses Prozesses soll nicht sein, Rache zu nehmen an dem Angeklagten für Taten der politischen Führung. Die Verurteilung des Angeklagten kann auch keine Sühne sein für die Gräuel, die geschehen sind. Der Sinn des Verfahrens kann nur darin bestehen, das Geschehene durch gerichtliche Prüfung festzustellen. Feststellung als ein Mahnmal der Geschichte. Es sollte ein Urteil ergehen, das über den Fall Eichmann hinauswirkt. Ein salomonisches Urteil, das der Welt die Weisheit des jüdischen Volkes zeigt. Durch Anerkennung der in Argentinien eingetretenen Verjährung würde der Makel ausgeglichen, der durch die Entführung entstanden ist. Auch dies dient dem Frieden. Ich beantrage, das Verfahren gegen den Angeklagten einzustellen und den Angeklagten außer Verfolgung zu setzen.
Damit ist der Prozess gegen Adolf Eichmann zu Ende. Wochenlang hatte der Angeklagte reden dürfen. In keiner Hinsicht war die Wahrheitsfindung eingeschränkt. Das Verfahren im Lande eines mit Recht erzürnten und noch niedergeschlagenen Volkes war so fair, wie ein menschliches Gericht nur sein kann. In der 121. Sitzung wird das Urteil verkündet.
Wir sind nunmehr zum Endstadium dieses langen Prozesses gelangt und haben die Strafe des Angeklagten zu bestimmen.
In vollem Bewusstsein der Verantwortung, die auf uns lastet, haben wir erwogen, welches die angemessene Strafe ist, die wir über den Angeklagten zu verhängen haben. Und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass dem Angeklagten zum Zwecke seiner Bestrafung und zum Zwecke der Abschreckung anderer die im Gesetz bestimmte Maximalstrafe aufzuerlegen ist.
Wegen der Verbrechen gegen das jüdische Volk, wegen der Verbrechen gegen die Menschheit und wegen des Verbrechens, des Kriegsverbrechens, deren Begehung Adolf Eichmann schuldig befunden worden ist, verurteilt ihn das Gericht zum Tode.
Adolf Eichmanns blutige Karriere endet damit, dass seine Asche über dem Wasser des Mittelmeeres verstreut wird. Was wir alle hätten tun sollen, als Eichmann und seine Vollstrecker in Deutschland herrschten, was jedermann in aller Zukunft tun sollte, hat Probst Grüber durch ein Gleichnis zu verstehen gegeben.
Ich kam eines Abends hier abgekämpft in die Kurfürstenstraße. Er sagte: Sagen Sie mal, was kümmern Sie überhaupt um die Juden? Sie werden keinen Dank für diese Arbeit haben. Ich sagte darauf, Sie kennen, weil ich glaubte, er hätte nun als ehemaliger Templer dieses Land gekannt, dass Sie kennen die Straße, die von Jerusalem nach Jericho führt. Er nickte. Dann sagte ich, auf dieser Straße lag einmal ein Jude, der unter die Räuber gefallen war. Da kam einer vorbei, der kein Jude war und hat geholfen. Und der Herr, auf den ich allein höre, der sagt mir, gehe du hin und tue desgleichen. Das ist meine Antwort.